Noch einmal tief durchatmen, weil das hört man sonst immer im Mikro, wenn man so...
Atmest du dann einfach 30 Minuten gar nicht?
Doch, ich atme, aber immer, ich atme manchmal auch so.
Super.
Fantastisch, dann können wir starten, ne?
Hallo an alle da draußen, das ist die Wahrheit irgendwo hier drin, der Psychiatrie-Podcast aus dem hohen Norden.
Heute wollen wir auf eine integrative Art und Weise versuchen, der Wahrheit der Depression ein wenig näher zu kommen. Da das ja eine wirklich sehr, sehr große und herausfordernde Aufgabe ist, bin ich auch nicht alleine hier. Neben mir sitzen nämlich noch Leon.
Hallo.
Und Deborah.
Moin, moin.
Wir haben doch gesagt, wir sagen nur moin.
Ach ja, genau. Moin, moin sagt man ja woanders. Moin.
Das haben wir so oft geübt jetzt.
Mann. Aber trotzdem wollen wir gemeinsam versuchen, für mehr Verständnis und weniger Stigmatisierung im Bereich der Psychiatrie und heute insbesondere im Bereich der Depression zu sorgen.
So.
Und hier vielleicht nochmal zu Beginn, falls das Thema euch persönlich betrifft oder euch emotional doch näher geht, als ihr vorher gedacht hättet, könnt ihr nach diesem Podcast auch immer noch die entsprechenden Telefonnummern, die in den Shownotes verlinkt sind, anrufen. Das ist einmal die Nummer gegen Kummer und einmal die Telefonseelsorge. Da könnt ihr euch auf jeden Fall immer melden und werdet da gut versorgt.
Am Ende dieser Folge werdet ihr wissen, warum es nicht nur eine, sondern über 10.000 Depressionen gibt. Der Satz, mach mal Sport, zwar nervig, aber gar nicht so falsch ist und warum man nicht zu viel Butter und Kartoffeln essen sollte, wenn man gerade unter einer depressiven Episode leidet. Aber vorab hat Emma mal ein paar Vorurteile für euch.
Kein Wunder, dass sie deprimiert ist, wenn die nachmittags noch im Bademantel rumläuft. Eine Depression bekommen nur schwache Menschen. Die Depression ist eh nur eine Phase und keine Krankheit. Einmal Depression, immer Depression. Menschen mit einer Depression haben nur einen Mangel an dem Botenstoff Serotonin im Gehirn. Diese und viele weitere Mythen sind in vielen Köpfen der Gesellschaft fest verankert und führen wirklich zu einer starken Stigmatisierung des Krankheitsbildes der Depression. Warum die Depression aber sicherlich eine vollwertige und ernstzunehmende Krankheit ist, welche sogar lebensbedrohlich werden kann, werden wir heute mit Sicherheit gemeinsam erfahren. Und was die Depression überhaupt ist, erklärt Deborah uns, glaube ich, erstmal, oder?
Genau. Der Begriff Depression stammt ja aus dem Lateinischen deprimere, was in etwa sowas wie niedergedrückt bedeutet. Und das passt auch zu den Hauptsymptomen. Also im internationalen Klassifikationssystem für Erkrankungen stehen die Depressionen mit Haupt- und Nebensymptomen drin. Zu den Hauptsymptomen einer Depression gehört die depressive Stimmung in einem für die Betroffenen deutlich ungewöhnlichen Ausmaß. Also die meiste Zeit des Tages, fast jeden Tag und im Wesentlichen auch unbeeinflusst von den äußeren Umständen. Dann kommt noch ein Interessens- und Freudlosigkeitsgefühl dazu. Die Betroffenen verlieren die Freude an Aktivitäten, die normalerweise als angenehm empfunden worden sind. Und es zeigt sich ein verminderter Antrieb oder auch eine gesteigerte Ermüdbarkeit. Zu den Nebensymptomen gehört der Verlust des Selbstvertrauens oder des Selbstwertgefühls, eine unbegründete ausgeprägte und unangemessene Form von Selbstvorwürfen und Schuldgefühlen, wiederkehrende Gedanken an den Tod oder an Suizid oder auch suizidales Verhalten, vermindertes Denk- oder Konzentrationsvermögen, so eine Unschlüssigkeit oder Unentschlossenheit, eine psychomotorische Agitiertheit oder Hemmung, also Betroffene leiden dann an innere Anspannung, die sich so in Unruhe zeigt. Die Betroffenen sind eher rastlos und verspüren so einen stärkeren Bewegungsdrang. Man kann bei Betroffenen auch Schlafstörungen oder Appetitverlust oder auch gesteigerten Appetit feststellen. Und je nachdem, wie viele von diesen Symptomen vorhanden sind, sprechen dann die Kliniker von einer leichten, mittleren oder schweren Depression. Und bei ganz schwierigen Verläufen kann man auch psychotische Symptome beobachten bei den Betroffenen.
Jetzt haben wir ja wirklich eine Reihe von Symptomen gehört. Und damit wir vor lauter Symptomen das Krankheitsbild nicht aus den Augen verlieren, magst du einfach nochmal kurz erklären, wie viele Symptome man erfüllen muss für eine Diagnose?
Genau, für eine Diagnose müssen Betroffene mindestens 2 Wochen lang 2 der Hauptsymptome und 2 der Nebensymptome aufweisen. Ne?
Und das ist dann eine leichte Depression.
Das ist eine leichte Depression. Und zum Beispiel bei einer schweren Depression müssen dann 3 der Hauptsymptome, also alle Hauptsymptome vorhanden sein und auch mehr als 2 Nebensymptome. Und bei ganz schwierigen oder bei ganz schwerwiegenden Fällen, die allerdings sehr, sehr selten sind, muss man dazu sagen, kommen auch psychotische Symptome vor. Die können so auftreten wie eine Art Verarmungswahn, also dass die Betroffenen Sorge haben, ne, nicht, sich finanziell nicht mehr absichern zu können. Aber es tritt auch manchmal das Phänomen des nihilistischen Wahns auf. Also da sind die Betroffenen letztlich davon überzeugt, eigentlich gar nicht mehr richtig da zu sein.
Ich habe da auch mal ein ganz eindrucksvolles Interview gesehen, wo da tatsächlich ein Mann, wie er leibt und lebt eigentlich, auf einer Interview-Couch saß und darüber berichtet hat, wie sich dieser nihilistische Wahn gestaltet. Und er war tatsächlich der Überzeugung, dass er selber gar nicht anwesend ist, sondern mehr als so eine Art Geist, kann man schon fast sagen. Und das ist natürlich genauso wie bei dem Verarmungswahn ziemlich heftig, kann man sagen, weil im Endeffekt sprechen ja alle objektiven Sachen dafür, dass diese Personen sich finanziell absichern können. Und trotzdem sind sie eben von dem Gegenteil überzeugt, was dann diesen Wahn oder diese Psychose letztendlich auch ausmacht.
Und auch bei dieser sehr wechselhaften Symptomatik oder die man, also diese sehr unterschiedlichen Symptome, gibt es irgendwie so eine Art rote Linie, dass immer etwas fehlt. Deswegen wird es auch als Losigkeitssyndrom beschrieben, die Depression. Also vielleicht dann im Extremfall, dass man selbst fehlt und verschwindet, wie im nihilistischen Wahn, aber das, was das Leben irgendwie lebenswert macht, dass daran mangelt es. Also freudlos, interesselos, hoffnungslos, zukunftslos, das ist irgendwie so ein Kernthema der Depression vielleicht.
Ja, da kann man sich ganz gut orientieren. Ne? Dass die psychische Störung der Depression eine große Bedeutung hat in unserem deutschen Versorgungssystem, ist, glaube ich, mittlerweile klar geworden. Laut der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, leiden weltweit 280 Millionen Menschen an einer Depression. Das heißt, das ist schon richtig, richtig viel.
Es gibt auch ab und zu Zeitungsartikel oder Expertinnen, die dann auch vom Zeitalter der Depression sprechen oder sowas.
Ja, genau. Oder sowas wie Common Cold in der Psychiatrie, also praktisch eine Erkältung in der Psychiatrie, die einem da tagtäglich über den Weg läuft, wie in der somatischen Arztpraxis eine Erkältung.
Genau. Man sieht zwischen 45 und 64 Jahren in unserem Versorgungsgeschehen am häufigsten das Krankheitsbild der Depression. Und wenn die Lebensfreude tatsächlich gar nicht mehr da ist, kann das auch sein, dass die Betroffenen Gedanken haben an den Tod. Und eines der Nebensymptome sind ja die wiederkehrenden Gedanken, Suizid oder auch suizidales Verhalten. Und 40-80% der Betroffenen haben vereinzelt diese wiederkehrende Gedanken an den Tod. Und 20-60% haben schon mal in ihrem Leben einen Suizid versucht. Und bei 15% aller Personen mit einer schweren depressiven Ausprägung hat dieses auch zum Tod geführt. Und man kann schon erkennen, dass die Suizidrate bei depressiven Menschen etwa 30 Mal höher ist als in der Durchschnittsbevölkerung.
Und das zeigt uns ja auch wieder, dass wir bei der Depression wirklich von einer lebensbedrohlichen Krankheit sprechen können.
Genau. Und es treten ja auch bei Betroffenen nicht nur die depressiven Symptome auf, sondern bei 70-90% treten auch weitere Erkrankungen auf. Also zum Beispiel auf der körperlichen Ebene koronare Herzerkrankungen, Asthma, Allergien, Diabetes. Und im Rahmen der psychischen Erkrankungen sehen wir ganz häufig Angststörungen, Substanzmissbrauch oder Abhängigkeit, Essstörung oder bei chronischen Depressionen auch mal Persönlichkeitsstörungen.
Und du hast ja gerade auch schön gesagt, dass es nicht nur psychische Komorbiditäten gibt, sondern halt auch eben somatische Komorbiditäten. Und das finde ich an dieser Stelle nochmal ganz wichtig zu benennen, dass da nicht nur das eine oder das andere zum Tod führen kann, sondern halt auch einfach beides in Kombination.
Genau. Was sind denn eigentlich so Risikofaktoren? Also was begünstigt denn eigentlich so das Auftreten von depressiven Erkrankungen? Hat sich damit einer von euch beschäftigt?
Ich hab mich da eingelesen.
Okay.
Und tatsächlich sind das ganz, ganz verschiedene Ursachen, die eine Depression auslösen können. Es ist kompliziert, sagen wir so. Wir haben schon gesehen, es gibt nicht nur eine Depression, sondern über 10.000 und fast ebenso viele Risikofaktoren, die in Kombination dann zu einer Ausbildung einer depressiven Symptomatik führen können. Habt ihr irgendwie Ideen, was das sein könnte?
Risikofaktoren? Mhm. Ich habe irgendwie im Hinterkopf auch, dass das Geschlecht einen Risikofaktor darstellen kann.
Das habe ich jetzt gar nicht auf meiner Liste, aber es stimmt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Tatsächlich sind Frauen doppelt so häufig betroffen. Gibt es auch den Gender Depression Gap.
Ja.
Oder so heißt das.
Also Emma und ich sollten uns auf jeden Fall ein bisschen mehr in Acht nehmen oder zumindest jetzt besonders gut zuhören, dass wir da aufpassen.
Wobei auch die Frage, betroffen oder diagnostiziert. Also suchen sich Frauen öfter Hilfe und das macht es wieder komplizierter. Aber wir versuchen ja hier der Wahrheit so ein bisschen auf die Spur zu kommen.
Also das Geschlecht spielt anscheinend eine Rolle. Mhm.
Vielleicht auch das soziale Umfeld, also ist es stabil, was für einen Beruf hat man, wie ist das Einkommen, solche Sachen?
Ja, da sagst du schon ganz viele wahre Worte. Das eine sind einfach soziale und wirtschaftliche Faktoren. Also hat man eine Arbeit, was ist das für eine Arbeit, was ist so der generelle soziale Status, Einkommen, Ausbildungsniveau, aber auch wie lebt man? Mhm. Einsam, mit jemandem zusammen, ist man geschieden oder nicht? Fehlende soziale Unterstützung sind dann vor allem, also nicht so sehr für die Entwicklung, sondern eher für den Verlauf der Depression relevant.
Okay. Genau.
Mhm. Ist irgendwie nachvollziehbar, oder? Also, dass man, das ist so ein bisschen ein Teufelskreis, wenn man geringere Unterstützung erfährt, dann führt das dazu, dass die Depression länger dauern kann. Und das führt wiederum dazu, dass man geringere Unterstützung erfährt.
Ja. Und vielleicht hängt es ja auch mit dem zusammen, was Deborah vorhin schon gesagt hat. Und zwar ging es ja auch mal darum, dass man sich selber irgendwie schlechter sieht als vielleicht jemand anderes. Also dass man irgendwie so eine Abwertungshaltung gegenüber sich selbst hat. Und wenn man dann zum Beispiel ein niedrigeres Einkommen hat als andere Menschen oder entsprechend nicht belohnt wird für etwas, was man macht, im Job meinetwegen, dann kann es ja auch solche Annahmen einfach irgendwie festigen, oder?
Genau, da gibt es jetzt auch im Verlauf, werden wir ja noch über verschiedene Theorien sprechen, die Depression versuchen zumindest zu erklären. Und das können wir jetzt nochmal alle in Erinnerung halten. Also, dass es bestimmtes Verhalten, zum Beispiel Lob vom Chef, auch irgendwas mit der Depression zu tun haben kann.
Ja. Und dass es natürlich auch also Ursache und Folge ist. Also, dass wir hier immer so Teufelskreise im Spiel haben. Genau, also wir haben jetzt mal so das Soziale abgedeckt, das ist als Risikofaktor, das ist ein ganz, ganz großer Faktor. Also psychosoziale Faktoren sind tatsächlich der größte ursächliche Faktor, wenn man das so nimmt. Vor allem auch schwere Lebensereignisse. Also was fällt euch da irgendwas ein?
Trennung?
Trennung, absolut.
Oder irgendwelche Traumata, die in der Kindheit zum Beispiel erlebt wurden.
Ja, da komme ich auf jeden Fall noch zu sprechen drauf.
Als Tiefenpsychologe.
Als Tiefenpsychologe, genau. Aber auch Erleben eines Verbrechens oder der Verlust von Arbeit. Also alles, was wirklich so Einschnitte im Leben sind.
Auch da die, was hattest du eben gesagt, die Erkrankung, die Losigkeitserkrankung?
Genau.
Also Arbeitslosigkeit. Verlust,
ja. Genau, ja.
Das Losigkeitssyndrom.
Das Losigkeitssyndrom, ja. Das werde ich
vielleicht auch menschenlos. Also wenn das soziale Umfeld so ein bisschen schrumpft und man sich immer weiter zurückzieht und einkapselt.
Ja.
Spielen denn auch, ich muss jetzt ja mal aus der medizinischen Perspektive heraus fragen, genetische Aspekte eine Rolle?
Ja, klar. Aber
wenn ich so frage.
Ja, spielen natürlich auch immer mit. Mhm. Also eine genetische Disposition ist wieder so ein Fachwort, also familiäre Belastungen.
Veranlagung.
Genau, Veranlagung. Habt ihr da eine Idee? Sagen wir mal Verwandtschaft ersten Grades?
Ja, wenn die Eltern, die Großeltern, Tante, Onkel.
Ja,
also
wie viel ist es dann erhöht? Was glaubt ihr?
50% würde ich sagen.
Ja, also es sind 1,5 bis 3 Mal häufiger kommen Depressionen vor. Also es ist wirklich gehäuft. Und man hat dann einfach eine genetische Verletzlichkeit dafür. Das heißt nicht, dass man eine Depression entwickelt, aber wenn dazu schwere Lebensereignisse kommen und dann auch fehlende soziale Unterstützung, dann kann sich das so ein bisschen, da kommt wieder viel zusammen. Also es interagiert, diese Faktoren interagieren. Wir haben die Gene, wir haben das Soziale, wir haben auch so ein bisschen das das Wirtschaftliche. Dazu kommen dann einfach noch die, kommt natürlich auch noch die Erziehung, eine besondere Form von Überbehütung bei, also eigentlich so gefühlsarme Kontrolle. Wenig Liebe, viel Kontrolle.
Mhm. Und wenn das sozusagen die Grundlage ist und dann die Belastungsfaktoren wie Tod oder Arbeitsplatzverlust dazukommt, läuft das Fass irgendwann über und dann.
Genau, dann kann sowas ausbrechen. Also es gibt ja das Vulnerabilitätsstressmodell. Kennt ihr beide?
Natürlich.
Ja, natürlich.
Ja.
Ja.
Hm.
Wollt ihr das mal erklären? Sonst rede ich hier so viel.
Genau, das ist letztlich, kann man sich das Modell so wie ein Fass vorstellen, was ein bisschen mit Wasser gefüllt ist. Und diese Wassermenge ist bei jedem Menschen unterschiedlich, je nachdem, wie hoch die Vulnerabilität ist, also die Anfälligkeit an psychischen Erkrankungen irgendwann zu erkranken. Und das kann zum Beispiel davon abhängen, wie genetisch man eine Veranlagung hat oder die ganzen Faktoren, die Leon gerade genannt hat. Und dann kommt in dieses Fass halt sozusagen noch Wasser rein durch sozusagen aktuellen Stress. Das kann auch Lärm sein, das kann Trennung oder irgendwelche anderen Ereignisse sein. Und dann irgendwann läuft dieses Fass dann irgendwann über. Und dieses Überlaufen zeigt sich dann durch das Auftreten von depressiven Symptomen.
Und es gibt ja im Endeffekt nicht nur diese Risikofaktoren, sondern ja auch im Endeffekt bei dem Vulnerabilitätsstressmodell protektive Faktoren, also schützende Faktoren, die dem Fass praktisch einen tieferen Boden einbauen. Sowas wie ein gutes soziales Umfeld, Familie, die für einen da ist oder ähnliches. Vielleicht auch ein hohes Einkommen und ein guter Job.
Genau.
Ja, genau. Wenn man in den Genuss kommt, dann solche Umstände zu haben, dann kann das einfach diesen Begriff der Resilienz, der überall zu hören ist, aber genau das beschreibt er ja, oder?
Ja, finde ich auch.
Ja, könnte man so sehen, genau. Ja.
Gut, also das ist so ein bisschen das sind verschiedene Risikofaktoren, die zusammenspielen können. Und weil wir ja hier integrativ unterwegs sind, wollen wir jetzt eigentlich so ein bisschen die verschiedenen Fachrichtungen und Verfahren beleuchten. Einmal so das Medizinische.
Ja.
Wollen wir damit gleich starten?
Ja, ich würde gerne direkt an dem Stress, der vorhin schon genannt wurde, als Risikofaktor anknüpfen. Denn könnt ihr euch vorstellen, welches Hormon im menschlichen Körper mit diesem Stress etwas zu tun haben könnte?
Ich glaube, Stress ist ja immer so mit Cortisol verbunden.
Sehr gut, da habt ihr sehr gut aufgepasst. Mhm. Ja, genau, Cortisol spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und zwar ist Cortisol in unserem Gehirn ein Stresshormon, was manche Sachen ja hyperaktiv macht, das ein Alert macht, also das einen bereit macht in bestimmten Angstsituationen auch. Und könnt ihr euch vorstellen, in welchen Bereichen dieses Cortisol wirkt im Gehirn?
In der Mitte.
In der Mitte, ja.
Das in der Mitte links.
Oder Mitte vorne.
Sie haben Ihr Ziel erreicht, sagt dann das Navigationssystem irgendwann. Aber tatsächlich gibt es spezifische Bereiche, wo das Cortisol eine besondere Rolle im Kontext der Depression spielt, und zwar in der Amygdala. Und dann die Amygdala, der Hippocampus und auch der präfrontale Kortex, die da eine große Rolle spielen. Und zu Beginn würde ich jetzt einfach gerne nochmal die Serotonin-Hypothese auch aufgreifen, denn im Kontext medizinisch und Depression spielt die ja immer wieder eine Rolle, weil sie auch in der Medikation eine große Rolle spielt. Allerdings wurde die in ihrer einfachsten Form widerlegt. Wisst ihr, was die Serotonin-Hypothese überhaupt ist?
Nicht ganz genau.
Ich glaube, du weißt es besser als wir.
Ich glaube auch.
Im Endeffekt geht es dabei darum, dass dieser Mythos besagt, dass zu wenig von diesem Serotonin, also von dem Glückshormon, da ist und dass deswegen die Depression da ist. Aber das kann man so nicht sagen. Denn durch dieses Cortisol, worüber wir gerade gesprochen haben, werden bestimmte Rezeptoren in unserem Kopf umgebaut, sodass dieses Serotonin nicht mehr gut anknüpfen kann. Das bedeutet, es ist eigentlich vielleicht sogar genug davon da, allerdings kann das nicht so gut wirken wie bei Menschen, die keine Depression haben. Ist das einleuchtend? Das ist praktisch, als würde ich in euren Schlössern im Haus die Schlösser austauschen.
Okay.
Und dann passt ja der Schlüssel nicht mehr so gut. Und genauso könnt ihr euch das bei diesem Rezeptor und bei diesen Hormonen vorstellen.
Okay, das ist ein ganz gutes Bild.
Das ist praktisch wie ein Schloss, wo der Schlüssel nicht mehr richtig passt oder nur mit viel dran rumwursteln.
Also es ist einfach komplizierter als bisher angenommen mit der Serotonin-Hypothese?
Genau.
Wie es ja leider bisher immer so ist. Es ist kompliziert.
Ja, vielleicht können wir uns darauf schon mal einigen.
Das ist der Folgenname.
Für diesen Podcast. Es ist kompliziert.
Es ist kompliziert. Das wird die Name der Folge.
Oder wahrscheinlich der ganzen unseres ganzen Podcasts.
Ich fürchte auch, ja.
Genau, vielleicht sollten wir unseren Podcast noch umbenennen. Aber genau, auf jeden Fall ist diese Serotonin-Hypothese in ihrer einfachsten Form widerlegt. Und das spielt halt mit diesen Rezeptoren und dem Cortisol, was ich schon gesagt habe, halt eine große Rolle. Und da haben wir ja vorhin schon die Bereiche genannt, wo das überall eine Rolle spielen kann. Und da war ja auch die Amygdala genannt. Und wisst ihr, was die Amygdala macht?
Ja klar, aber sag du doch nochmal.
Genau so. Okay, genau. Also die Amygdala ist im Endeffekt dafür da, Emotionen zu verarbeiten und auch zu vermitteln. Und hier findet auch die Konditionierung der Angst statt. Und dementsprechend ist es halt auch so, dass Angst- und Panikstörungen ganz häufig mit der Depression verbunden sind, weil einfach das gleiche Hirnareal in dem Sinne betroffen ist. Macht Sinn, oder? Ja.
Nochmal die Komorbidität, ne?
Ja, genau, auf jeden Fall.
Deswegen wurde, glaube ich, schon mal diskutiert, ob man diese Erkrankungen eigentlich auseinanderhalten kann, weil die so oft gemeinsam auftreten, ja.
Okay.
Also ich glaube, ich habe irgendwo mal die Zahl 60% gehört das.
Absolut. Ja. Ich habe sie auch auf meinem schlauen Zettelchen stehen. Okay, 60% der Menschen mit Depressionen haben auch eine Angststörung, ja.
Das ist wirklich viel.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Und die Amygdala ist im Endeffekt hyperaktiv. Das heißt, wir haben eine stärkere Emotionalität, also wir fühlen stärker, allerdings leider nicht die positiven Emotionen, sondern die negativen. Dementsprechend die Symptomatik.
Okay, also die Angst.
Ja, beziehungsweise auch die Trauer. Menschen mit Depressionen reagieren nämlich tatsächlich in Experimenten stärker auf Trauergesichter als auf andere Gesichter.
Was heißt, da ist eine sehr hohe Empfindsamkeit.
Auf jeden Fall.
Ja.
Eine hohe Sensibilität in dem Sinne, weil die Amygdala hyperaktiv ist, also mehr arbeitet als üblich.
Und später, weil ich spreche später auch noch so ein bisschen dann auch über die Funktion dieser Gefühle, die sowas haben kann, weil erstmal ist es ja vielleicht einfach auch vielleicht haben die auch einen Sinn.
Ja, absolut. Ja,
kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen.
Bleibt dran, kleiner Teaser an dieser Stelle. Genau, aber die Amygdala ist nicht der einzige Bereich in unserem Gehirn, der eine Rolle spielt, sondern der Hippocampus spielt auch eine Rolle.
Immer dieser Hippocampus.
Genau, das ist ein Hirnbereich im Endeffekt, der für die Herunterregulierung des Cortisolspiegels da ist. Also der regelt praktisch weniger Stress, wenn man sich das so merken möchte. Und hier ist es so, dass dieser Hippocampus praktisch so überarbeitet ist durch so viel Cortisol, dass er sich selber schon abbaut.
Mhm.
Dass er praktisch die Hände hebt und sagt, ich gebe auf.
Also
er
baut sich selber ab. Das heißt, der Stress frisst quasi unser Gehirn.
Das ist ein schönes Bild, weil im Endeffekt nimmt der Hippocampus bei Menschen mit Depressionen häufig an 9-18% ab.
Das, okay. Ach, hey.
Also als würde die Depression praktisch an unserem Gehirn knabbern.
Also sie verändert unser Gehirn.
Absolut.
Also es gibt ja auch diesen Begriff Plastizität des Gehirns,
ja,
dass
stimmt.
unser Gehirn sich stetig wandelt mit den Erfahrungen, die wir machen. Und so gesehen macht es ja Sinn, wenn wir diese sehr negative Lebenserfahrung machen, dass sich unser Gehirn auch verändert.
Mhm. Und hier auch wieder so ein Teufelskreis. Dadurch, dass das Cortisol dann weniger abgebaut wird, ist wieder mehr da. Das macht dann wieder die Amygdala hyperaktiv, also ja, so ein Teufelskreis. Es bedingt sich einfach alles im Endeffekt gegenseitig.
Ja.
Und ein Bereich, der uns jetzt noch fehlt, ist der präfrontale Kortex. Könntest du dir herleiten, wo der liegt im Gehirn? Weil das ja deine Lieblingsfrage ist.
Achso, ja, wo im Gehirn? Ja, das ist meine Lieblingsfrage.
Mhm. Ich weiß es.
Präfrontal klingt nach vorne.
Sehr gut.
Ja.
Sehr gut. Deborah, ich bin auch sehr stolz, dass du es auch
wusstest. Ich hätte es auch gewusst, nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer, falls ihr euch gewundert habt.
Und da fragt man sich ja eventuell jetzt, was macht dieser präfrontale Kortex überhaupt? Und hier ist es praktisch so, dass es auch für Konzentration zuständig ist. Und ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt vorhin schon aufgeführt haben, aber ein Symptom der Depression kann ja auch sein, dass die Konzentration gemindert ist.
Mhm.
Und dementsprechend macht es hier auch wieder Sinn auf neurologischer Ebene, dass halt die Konzentration abnimmt.
Also auch da zeigt sich eine Veränderung im Gehirn durch Depressionen oder also ich glaube, es ist nie ganz klar, was zuerst war.
Genau,
die Kausalität. Hirnveränderung oder die Depression, aber es
Das ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem hier. Ja. Was war zuerst da? Aber bei diesem präfrontalen Kortex ist vielleicht noch einmal wichtig zu nennen, dass der hyper- und hypoaktiv sein kann. Also es kann entweder zu viel oder zu wenig arbeiten. Und hier ist es halt im Endeffekt so, dass wenn der mehr arbeitet, ist man mehr sensibel. Und wenn der weniger arbeitet, dann hängt das mit einer geringeren Emotionsregulation und Konzentration zusammen.
Und es kann beides sein.
Ja,
also es kann beides vorkommen sein. Und damit macht es eine Depression schon wieder sehr viel individueller.
Ja.
Weil auch das Gehirn wieder, da kann auch sonst was passieren, haben wir gehört. Wir Risikofaktoren, also alles wirkt zusammen. Und unterm Strich wird es noch komplizierter, als es bisher schon war eigentlich.
Egal, wie tief man hier eindringt, man kommt irgendwie nicht so richtig an. Das wird immer und immer komplexer. Aber was mir wichtig ist an dieser Stelle zu sagen, ist, dass diese Phänomene, die man da feststellen kann, dass die reversibel sind. Also die lassen sich umkehren durch Therapie. Und dann muss unser Hippocampus auch nicht aufgefressen bleiben, sondern man kann ihn dann auch wieder erholen.
Füttern.
Genau, füttern. Ja.
Ich habe auch mal irgendwo aufgeschnappt, dass Meditation genauso wirksam sein soll wie Psychotherapie. Und dass sich da auch das Gehirn verändert. Also dass sich das wirklich auf die graue Substanz und die Amygdala auswirkt. Ich weiß nicht mehr also genau wie, aber genau so, dass es eben positiv ist. Also gegensätzlich zu dem, was du jetzt gerade erklärt hast und sich so eben auch das Gehirn im Positiven wieder verändern kann durch meditative Praxis und Stichwort auch Achtsamkeit.
Und, so. Und dann wahrscheinlich in dem Zusammenhang weniger Stress. Und wir haben ja viel über Stress geredet, ne?
Ja, und was ja auch insgesamt jetzt ganz hoffnungsspendend anmutet, weil stellt euch mal vor, wir würden jetzt sagen, ja, das gibt eine Depression oder depressive Symptome, aber man kann nichts dagegen tun. Und dann würden Leon und ich auf jeden Fall unseren Job nicht ausüben können, weil wir sagen würden, naja, Mensch, das ist ja doof, dass sie das haben, aber es ist jetzt so. Und
genau,
das ist das nicht toll, dass wir auch sagen können, wir können da was gegen tun oder die Betroffenen können auch was dagegen tun, ganz aktiv.
Ja,
absolut.
Auf jeden Fall. Und auch die Motivation, eine Therapie zu machen und eventuell auch durchzuhalten, sich Hilfe zu suchen, weil in diesem Kontext tatsächlich auch die eigene Genetik beeinflusst werden kann. Und das ist ja im Endeffekt das, was man den Kindern weitergibt.
Genau. Und jetzt habt ihr ja schon Therapie immer mal wieder so angesprochen. Und wir haben ja eben schon gesagt, dass Leon und ich unterschiedliche Therapieschulen oder in unterschiedlichen Therapieschulen gerade unsere Ausbildung machen. Und da gibt es auch verschiedene Denkansätze, also auch Ansätze, wie wir über psychische Erkrankungen denken und warum, wie wir uns die erklären. Und wenn das okay ist, würde ich mal anfangen mit der verhaltenstherapeutischen Sichtweise. Ist das okay?
Ja, klar.
Okay. Die versierten Psychotherapeuten kennen vielleicht den Namen Beck, ansonsten für die, die es nicht kennen, also die ihn nicht kennen, der Herr Beck ist der quasi Papst der kognitiven Verhaltenstherapie und der
war
hat
eigentlich Psychoanalytiker, oder? Gewesen.
Wirklich?
Ja, ich glaube, er hat dann eine neue Schule entwickelt.
Da kommen die wieder raus.
Neue Schule entwickelt, ja.
Ja, ja, du bist gleich dran. Also, Herr Beck hat der hat auf jeden Fall eine kognitive Theorie der Depression aufgestellt und im Zentrum dieser Theorie stehen kognitive Verzerrungen der Realität. Wir hatten ja eben gerade schon so ein bisschen mit ne, Aufmerksamkeit und Fokus schon darüber so ein ganz bisschen gesprochen. Und letztlich sind mit kognitiven Verzerrungen so Verzerrungen wie bestimmte Situationen werden verallgemeinernd wahrgenommen, unlogisch oder unangemessen. Also zum Beispiel, ich fahre auf der Straße und habe eine rote Ampel vor mir und die zweite Ampel wird dann auch rot und die Verzerrung könnte dann so eine Annahme sein, Mensch, ne, heute ist mein ganzer Tag läuft schief, immer passiert mir das. Und
das ist diese Generalisierung, dass man von einem Erlebnis auf ganz viele schließt.
Genau,
oder, ja.
Genau. Genau, und diese kognitive Verzerrung der Realität entsteht aufgrund von dysfunktionalen und rigiden kognitiven, da sind wir jetzt wieder, Schemata und Überzeugungen. Und diese Schemata oder Überzeugungen werden durch negative Lebenserfahrungen aufgebaut und werden immer wieder durch äußere oder innere Auslöser aktiviert. Habt ihr da eine Vorstellung, was damit gemeint wird? Also Schemata, die durch negative Lebenserfahrungen aufgebaut werden.
Ja, man macht eine Erfahrung.
Was für eine zum Beispiel?
Weil ich tiefenpsychologisch so ein bisschen geprägt bin, würde ich jetzt sagen, zum Beispiel eine Bindungsperson, Mutter, Vater, die nicht so reagieren, wie man das sich wünschen würde als Kind.
Ganz genau, ja. Und durch so eine Erfahrung, also zum Beispiel ein Kind fällt hin oder tut sich weh, fängt an zu weinen und die Eltern gehen vielleicht nicht angemessen darauf ein, sagen vielleicht, Mensch, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder reiß dich doch mal zusammen. So entstehen quasi solche Grundannahmen zum Beispiel.
Ich muss stark sein.
Ich muss stark sein. Ja. Genau. Oder Emotionen zeigen ist nicht angemessen.
Ja.
Und diese lösen dann negative, verzerrte, automatische Gedanken aus. Also im Sinne, und jetzt wird es ein bisschen komplexer, wie wir ja schon die ganze Zeit sind, im Sinne einer kognitiven Triade. Also eine kognitive Triade ist jetzt auch ein bisschen das, was wir uns jetzt auch schon in den Kriterien.
An die erinnere ich mich auch noch.
Genau.
Müssen wir auswendig lernen.
Genau, also das meint zum Beispiel ein negatives Selbstbild, also ein Nebenkriterium der Depression, die Neigung, Erfahrung ständig negativ zu interpretieren, also ne, immer passiert mir das und das ist jetzt ja irgendwie nur Glück, dass es jetzt gerade irgendwie passiert ist oder ja, es war ja nur Zufall und auch eine negative Zukunftserwartung. Also das kann gar nicht gut werden.
Hm.
Und genau, also das sind führt alles zu automatischen, verzerrten Gedanken. Und diese bestätigen dann wiederum diese ungünstigen Schemata. Also ne, Gefühle sind irgendwie gefährlich oder ne, ich bekomme keine Hilfe.
Also wir haben so eine Grundeinstellung eigentlich, die sich immer wieder durch diese getrübte Brille oder also diesen getrübten Blick, den man auf die Welt hat, auf sich selbst, immer wieder bestätigen.
Ganz genau. Und diese ganzen Verzerrungen, die dann letztlich in unserer Wahrnehmung erfolgen, also diese, wie wir, wenn wir verliebt sind, haben wir eine rosarote Brille auf und wenn wir unter einer Depression leiden, haben wir dann vielleicht so eine grau getrübte oder auch eine schwarz-weiße Brille auf und diese Verzerrungen sind letztlich Folge sind dann die depressiven Symptome auf verschiedenen Ebenen, der Gefühle, der Körperreaktion und Verhalten. Dann gibt es noch ein weiteres Modell, was ich euch ganz kurz vorstellen würde. Das wurde nämlich eben schon gesagt, nämlich das Verstärkerverlustmodell. Das geht nämlich davon aus, dass depressive Menschen eine zu geringe Rate an positiver Verstärkung haben. Also ne, du hast eben den Lob von Vorgesetzten angesprochen oder einen Zuspruch von einem Partner.
Das fällt unter Verstärker, nur nochmal für
genau.
Unsere HörerInnen.
Genau.
Alles, was, ja.
Also das kann als eine Art Belohnung oder angenehme Konsequenz verstanden werden. Ne? Also für die meisten Menschen sind das Dinge wie Erfolg, Lob, Anerkennung, Geld, Gelegenheit zu sexueller Aktivität oder Nahrung. Also
Gelegenheit zu sexueller Aktivität, das genau. Ist sehr...
Okay,
sehr gut ausgedrückt.
Ja, genau. So spreche ich auch in meinem Alltagswort.
Die poetische genau. Ader.
Ich habe mal von der Gratifikationskrise gehört. Also zu wenig Belohnung auch. Das ist ja dann im Grunde das, oder? Dieses Modell.
Ja. Kenne ich jetzt gar nicht, aber
wieder ein komplizierter Begriff,
genau.
Den ich hier einfach mal so reinwerfe. Sorry.
Wir wollen ja immer mit Fachausdrücken prahlen.
Ja, das ist so ein Problem.
So ein generelles Problem.
So ein generelles Problem. Wir versuchen es aber auch immer wieder zu übersetzen in Alltagssprache hier.
Absolut.
Ja.
Genau. Und dann ist es jetzt also nochmal so, dass die Betroffenen auf verschiedenen Verhaltensebenen keine Verstärkung erfahren, weil sie zum Beispiel ne, nicht mehr zur Arbeit gehen können, sich sozial isolieren, vielleicht auch ne, sich von dem Partner abwenden, zum Beispiel eine sexuelle Appetenz, also ne, niedriger, also so ein Libido-Verlust ist zum Beispiel auch ein Kriterium. Und genau, und diese erhalten immer weniger Verstärker. Ne, und das verschlimmert oder verschlechtert letztlich die Stimmung und die depressiven Symptome.
Also auch wieder ein Teufelskreis eigentlich.
Auch da, genau. Mhm. Und jetzt... Ich würde euch zuletzt noch eine Theorie vorstellen, die mit einer bestimmten Emotion zusammenhängt, die auch bei vielen Betroffenen beschrieben wird. Was für eine Emotion könnte das sein?
Hilflosigkeit.
Okay. Ja,
das wusste ich viel besser.
Ich weiß, wir haben es gerade schon mal aufgenommen, aber ja. Dann haben wir uns ein bisschen verhaspelt und jetzt habe ich dir das gestohlen.
Das ist so gemein. Das ist mein Erfolgserlebnis.
Leon hat völlig recht, unerwarteterweise. Genau. Und zwar gibt es eine Theorie der
erlernten Hilflosigkeit. Hilflosigkeit.
Der erlernten Hilflosigkeit, also was postuliert, dass Depression als Folge einer erlernten Hilflosigkeit entsteht. Und sozusagen, dass Betroffene so eine Art Annahme haben, also wir haben eben ja von Grundannahmen gesprochen und Schemata, da eine Annahme haben, egal wie sehr ich mich anstrenge, ich habe keinen Einfluss auf die Konsequenzen. Und die Erfahrungen, die diese Menschen machen, werden dann häufig verarbeitet im Sinne von die Ursache, also Ursache für das, was ich jetzt gerade erlebe, liegt bei mir. Mhm. Also ich bin das
schuld
Problem.
Daran, dass es, also ich habe nicht die Möglichkeit, irgendwas an meinem Leben zu ändern, an meiner Situation.
Und daran bin ich schuld. Das so sagen? Ja. Genau. Und also ich kann nichts ändern und das gilt immer und überall.
Das heißt, egal was ich mache, es ist sinnlos.
Genau. Und das führt dann auch dazu, dass bei die Betroffenen auch eine Misserfolgserwartung generieren, also hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Und das führt dann auch zu weiterer Verschlechterung und Verfestigung dieses depressiven Befindens. Weil mir geht es jetzt vielleicht nicht gut. Ne? Ich habe jetzt irgendwie, mein Job wurde mir gekündigt. Mhm. Das liegt also an mir, weil ich einen Fehler gemacht habe und weitere Jobs, da brauche ich mich gar nicht für bewerben, weil das wird ja eh nichts. Weil ich eh schon weiß, wie es laufen wird, ganz genau.
Und ich finde es auch ganz interessant, dass ja so Misserfolge werden der eigenen Person zugeschrieben. Mhm. Also da wird gesagt, ich bin schuld, dass ich nicht gesiegt habe oder was auch immer. Aber wenn man dann mal was Tolles macht oder irgendwie gewinnt oder was auch immer, zum Beispiel im Sport, man gewinnt jetzt ein Fußballspiel, dann wird aber gesagt, das war Zufall oder die anderen waren einfach schlecht oder solche Sachen. Also ein Erfolg wird anderen oder dem Zufall zugeschrieben und der Misserfolg, den schreibe ich mir dann selber zu.
Genau, Emma. Und das sind diese kognitiven Verzerrungen, von denen ich eben gesprochen habe. Genau.
Also die grau-weiße oder so eine Brille.
Genau, genau, die Brille, die wir da aufhaben. Genau.
Und dann eben die Idee, why even try? Ich habe gar keine Chance, irgendwas.
Genau.
Es wird immer wieder das Gleiche passieren, was ich schon erwarte. Ja. Und das ist dann die Ohnmacht.
Das ist die Ohnmacht, das ist die Hilflosigkeit, die dann die Betroffenen tatsächlich ertragen. Ne? Die ein ganz großes Leid entsteht, aber keine Erwartungshaltung ist, ich kann etwas an meiner wirklich ganz schlimmen Situation machen.
Also auch die negative Zukunftssicht, von der du gesprochen hast, eigentlich der pessimistische Blick auf alles.
Genau. Und dann kann man ja auch verstehen, warum diese Menschen antriebslos sind oder generell, um auf dieses Losigkeitssyndrom zu sprechen zu kommen, nochmal, warum diese Menschen diese Sachen nicht mehr wollen.
Genau. Ja. Leon, ich wollte jetzt gerade fragen, jetzt habe ich ja so ein bisschen von meiner Schule ein bisschen berichtet. Was sagen denn die Tiefenpsychologen dazu?
Ergänzt sich ganz gut. Also es schließt sich ja alles gar nicht aus, sondern es ist so ein bisschen. Wir versuchen das ja hier zusammenzusetzen, so ein bisschen wie ein Mosaik und verschiedene Teile, verschiedene Wahrheiten, die hier versammelt werden. Die Psychodynamik hat ein paar andere Annahmen. Ich versuche das jetzt mal stark vereinfacht hier wiederzugeben. Es gibt natürlich eine Vielfalt an Theorien seit Freuds Werk, Trauer und Melancholie, da wurde das so das erste Mal beschrieben. Seitdem sind aber 100 Jahre vergangen. Und in der tiefen Psychologie muss man sich das so vorstellen, dass psychische Erkrankungen immer ein Ausdruck sind von unbewussten Konflikten. Also das ist nicht bewusst, sondern es gibt die Idee eines unbewussten intrapsychischen Konflikts. Und bei der Depression ist die zentrale Rolle da, oder sind es Erlebnisse von Verlust, Verunsicherung, Kränkung, Enttäuschung, was ja gar nicht so weit entfernt ist von, genau, von dem. Und dann eben auch die Formen, in denen diese Erfahrungen verarbeitet werden. Und die Kindheit später depressiv erkrankter Menschen wird dabei eben besonders beachtet. Und in der tiefen Psychologie spricht man auch vom depressiven Grundkonflikt.
Naja. Was so dieses Schema sein könnte jetzt bei uns?
Genau, also die Schematherapie der kognitiven Verhaltenstherapie ist ja auch der Psychodynamik angelehnt. Also das ist tatsächlich geistesverwandt, würde ich sagen.
Spannend.
Also da gibt es Konflikt, also auch Muster, Beziehungsmuster, konflikthafte Beziehungsmuster, die verinnerlicht werden. Die sind ganz früh, also unsichere Bindungserfahrungen mit den Eltern. Das sind ja unsere ersten, also das Leben beginnt zu zweit sozusagen mit der Mutter, dann kommt der Vater dazu. Und wenn da schon einfach ganz viel Unsicherheit ist und Missachtung. Und das führt dazu, dass man eben Verlassenheitsängste und ein unsicheres Selbstgefühl entwickelt. Und daraus, wir haben auch schon so ein bisschen von der Vulnerabilität gehört, ja, daraus entwickelt sich eigentlich eine strukturelle Vulnerabilität. Und das kann dann führen zur Ausbildung von Bewältigungsmustern, die aber nicht immer funktional sind, sondern durchaus auch dysfunktional. Und wenn man so ein bisschen in die Forschung kommt, dann zeigt sich auch, dass bei Depressionen, bei Menschen mit Depressionen mehrheitlich unsichere Bindungsstile vorherrschen. Wisst ihr, was darunter zu verstehen ist?
Vielleicht auch, dass Bindungen sehr wechselhaft sind oder sprunghaft, oder gehört es nicht dazu?
Kann dazu gehören. Also es gibt einfach so ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber es gibt eben sicher gebundene Menschen sozusagen, da gibt es zwei Pole, Vermeidung und Ängstlichkeit, wo das eben nicht stark ausgeprägt ist, aber es kann auch sehr stark ausgeprägt sein. Und unsicher ist eben, wenn man sehr viel vermeidet, Bindung vermeidet oder sehr viel klammert, also Nähe unbedingt herstellen möchte.
Und auch ambivalent gibt es auch, glaube ich, ne?
So genau.
Ambivalenten Beziehungen.
Kann auch beides haben, also dass es so desorganisiert ist.
Und da hängt es bestimmt auch mit der Kindheit zusammen, ob man dann eben jemand ist, der klammert oder eher Bindungen meidet, zum Beispiel, je nachdem, was in der Kindheit funktioniert hat, oder wie kann man sich das vorstellen?
Tatsächlich ist es so, ich habe mich da mal so ein bisschen eingelesen, dass das Verhältnis nicht so klar ist. Also diese Bindungsstile können sich verändern, auch durch gute Erfahrungen, zum Beispiel durch Psychotherapie, aber auch durch gute Beziehungserfahrungen in Partnerschaften mit sicher gebundenen Menschen kann dieser Bindungsstil sich nochmal verändern. Und das heißt nicht, nur weil ich als Kind so war, muss ich irgendwann so sein. Also diese Idee ist auch in der Psychodynamik längst überholt.
Also man kann letztlich auch korrigierende Erfahrungen machen. Also wie so ein Tippex oder ein Radiergummi,
ja,
nochmal die Erfahrung auch verändern.
Ja. Und könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie das modellhaft aussehen könnte, so eine Kindheit, die dazu führt, dass man vielleicht ein bisschen mehr Disposition für die Ausbildung von depressiven Symptomen hat?
Ja, wie du das ja auch schon gesagt hast, also dass es vielleicht einmal irgendwie so etwas Überbehütetes sein kann, aber vielleicht auch so eine Vernachlässigung, also auch diese beiden Extreme möglicherweise.
Oder vielleicht auch, dass ein Elternteil entsprechend früh gestorben ist?
Absolut, das kommt ziemlich häufig sogar vor. Eben frühe Verlusterfahrungen oder auch Enttäuschungen mit Mutter oder Vater oder auch anderen Bindungspersonen. Und dann gibt es da eine Theorie in der Psychodynamik, dass die Kinder gerne wütend wären eigentlich auf Mutter oder Vater, die nicht da waren oder nicht präsent und das aber nicht ausdrücken können aus der Furcht, dass die dann weggehen, dass sie verlassen werden, weil sie brauchen sie. Ja, sie sind ja Kinder, ja. Und das heißt nicht, dass sie wirklich weg sind oder sonst was, aber es gibt die schöne Wendung, der Glanz im Auge der Mutter. Also dass es einfach, dass die Reaktion fehlt. Also wenn auch zum Beispiel...
Also dieser Glanz ist praktisch nicht da.
Genau, eine Reaktion, dass es schön ist, dass man auf der Welt ist. Dass man das auf die eigenen Bedürfnisse adäquat eingegangen wird.
Also ein Feedback quasi.
Genau.
Also dass es dieses Feedback fehlt. Ja. Ich verhalte mich und bekomme dafür irgendwas zurück.
Genau, absolut. Und wenn das Kind dann eigentlich nicht rebellieren kann, schluckt es diese Wut, die es empfindet, runter und diese Aggression wandert ins Unbewusste und daraus kann dann eben Schuldgefühl und Selbstanklagen resultieren. Und es gibt auch eben so ein typisches Bewältigungsmuster ist, dass diese Aggression gegen sich selbst gewandt wird. Also eine Aggressionshemmung, und das sieht man tatsächlich oft bei depressiven PatientInnen, dass die gar nicht fähig dazu sind, Aggression auszudrücken und wenn, dann eben sehr vernichtend gegen sich selbst, diese Anklagen, die eigentlich mal Anklagen von Menschen waren, die damals nicht da waren.
Aber da vielleicht auch so die Ohnmacht oder das, wovon wir ja vorhin geredet haben, die erlernte Hilflosigkeit, dass man, wenn man diese Wut gegen andere gerichtet hat, dass keine Reaktion folgte, dementsprechend auch irgendwie nicht, dass einem selber was gebracht hat und dann richtet man das ja letztendlich gegen sich selbst.
Um das nochmal zusammenzufassen, das ist eben dieses Hin und Her zwischen eigentlich der Sehnsucht nach einem anderen Menschen und dem gleichzeitigen Protest gegen diese Abhängigkeit. Also zwischen diesen zwei Polen entwickelt sich die depressive Symptomatik. Ich will dir nahe sein, aber ich kann nicht, weil es einfach zu gefährlich. Ich habe schon mal richtig schlimme Erfahrungen gemacht. Mhm. Und ich habe auch noch die SystemikerInnen mitgebracht, weil das einfach ein Ansatz ist, der mich selber sehr interessiert. Und habt ihr da Ideen? Wisst ihr irgendwas dazu?
Ja, da geht es wahrscheinlich um irgendein System.
Irgendein System? Und was für ein System? Kapitalismus oder worüber sprechen
wir? Familiensystem vielleicht?
Familiensystem, ja, genau.
Wenn wir jetzt schon bei Familien sind.
Mhm. Genau, also aus systemischer Sicht ist die Depression eigentlich gar keine Krankheit im konventionellen Sinn, weil die systemische Sicht misstraut Diagnosen so ein bisschen oder auch mehr, sondern ein gesellschaftliches Konstrukt. Der Kontext ist ganz wichtig. Und dann kommt eben viel zusammen, also was wir vorhin schon so unter Risikofaktoren gehört haben. Und Betroffene werden nicht als Erkrankte, sondern als SymptomträgerInnen eines Systems betrachtet. Und vor allem die sinnvollen Aspekte der Depression werden betont und eben auch als Lösungsversuch begriffen. Und in der systemischen Therapie sind es immer Hypothesen. Das heißt, man entwickelt immer nur Hypothesen. Man weiß es nicht so genau, was unserem Podcast eigentlich entgegenkommt, weil wir haben auch nur Hypothesen. Die Wahrheit kennt niemand. Und man guckt so ein bisschen auf, wie gestalten eigentlich die Symptome Beziehungen und guckt besonders auf Ressourcen und eben Lösungsversuche, die auch in der Problematik schon enthalten sind. Also der Betroffene, die Betroffenen sind immer KundInnen oder KlientInnen, sind selbst die ExpertInnen ihres Problems. Und das ist eine sehr bescheidene Haltung des Nichtwissens, die man da von therapeutischer Seite dem entgegenbringt und versucht einfach genauer zu gucken, was ist eigentlich der Sinn des Symptoms? Gibt es sowas in der Verhaltenstherapie oder in der Medizin auch, dass man so auf die Sinnhaftigkeit von Symptomen guckt?
Ja, also es geht ja zum Beispiel in so, wir nennen das so Sorganalysen, also so Verhaltensanalysen letztlich, wo es auch immer um die Konsequenzen geht, also um die langfristigen und kurzfristigen Konsequenzen, wo es ja letztlich um die Funktionalität auch geht. Also wir gehen da schon davon aus, dass eigentlich unser Verhalten auch immer irgendwie eine Funktion hat, also dass auch irgendwie immer etwas dafür spricht, dass wir dieses Verhalten zeigen, weil sonst würden wir es nicht machen. Also als so auf lerntheoretischer Ebene.
Genau, aber so sieht es die systemische Schule eigentlich auch, die psychodynamische übrigens auch, die auch davon von einem Signalcharakter eigentlich ausgeht. Symptome sind erstmal Warnleuchten und dienen der Information, der Kommunikation und auch der Motivation. Das ist eigentlich sich gar nicht so fern.
Und da Psycho und Soma ja irgendwie auch super nah miteinander zusammenhängen, gibt es ja auch in der Medizin diese Rückkopplungsprozesse und dadurch gibt es dann diese Veränderung. Also im Endeffekt ist es ja auch so, dass da geschaut wird, was sind Lösungen für ein Problem, die dann aber vielleicht in weiteren Problemen auch, ja, dann enden im Endeffekt.
Naja, und jetzt könnten wir uns ja auch mal damit oder mit der Frage auseinandersetzen, wie lösen wir denn hier oder wie lösen denn die Leitlinien das Problem Depression? Und da habe ich mal in den S3-Leitlinien nachgeschaut und was das da für Behandlungsansätze oder was für Behandlungsansätze empfohlen werden. Und letztlich ist bei der Depression so ein niedrigschwelliges Hilfsangebot, also zum Beispiel so die Hilfe zur Selbsthilfe empfohlen. Also das sind beratende Gespräche, Selbsthilfebücher. Es gibt auch Online-Programme, die aktuell immer weiterentwickelt werden. Dann gibt es Psychotherapie auf verschiedenen Ebenen. Also wir haben ja eben schon die Verhaltenstherapie, die Tiefenpsychologie, die Psychodynamik, die systemische. Und da gibt es auch noch viele weitere und auch ganz viele spezifische Verfahren, auf die werden wir jetzt heute gar nicht so sehr eingehen. Dann gibt es die medikamentöse Therapie, worauf Emma gleich nochmal eingehen wird, kurz, was es da so gibt. Und auch ergänzende Möglichkeiten wie Bewegungstherapie, Lichttherapie, Ergotherapie und auch Selbsthilfeangebote. Und je nachdem, wie schwer die Depression ausgeprägt ist, wird auch eine kombinierte Behandlung empfohlen. Also das heißt, ab einer mittleren Depression wird die Behandlung mit Psychotherapie und auch einer medikamentösen Therapie auch ganz ausdrücklich empfohlen. Und was jetzt eine medikamentöse Therapie sein kann, erzählt uns jetzt Emma, glaube ich.
Wir haben jetzt ja gerade schon über Therapiemöglichkeiten der Depression gesprochen und ich habe auch noch eine ganz wichtige Säule der Therapie der Depression mitgebracht, und zwar die medizinische Therapie. Und zwar gibt es da ja verschiedene Möglichkeiten, die man bei der Depression anwenden kann. Und zwar spielen da ja einmal antidepressive Medikamente eine Rolle, das EKT, also die Elektrokrampftherapie, beziehungsweise das ist das umgangssprachliche Wort. Man nennt es eigentlich elektrokonvulsive Therapie und dann die TMS, also die transkranielle Magnetstimulation. Und wichtige Facts sind erstmal einfach, dass Antidepressiva nicht süchtig machen, was viele Menschen denken. Sie machen auch nicht high und sind auch keine Aufputsch- oder Beruhigungsmittel. Und Antidepressiva werden in erster Linie zur Behandlung von Depressionen genutzt. Macht ja auch irgendwie Sinn, sagt der Name ja schon. Aber sie werden halt auch off-label für andere Erkrankungen verwendet. Und davon hören wir zum Beispiel auch noch was in der Folge zu den Persönlichkeitsstörungen. Und das passende Medikament bei Depressionen wird halt häufig auch anhand der Nebenwirkungsprofile ausgewählt, weil das eigentlich der ausschlaggebende Punkt ist. Ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt auch die EKT. Und die elektrokonvulsive Therapie basiert im Endeffekt darauf, dass man halt einen Krampfanfall auslöst unter Narkose und dadurch praktisch einmal resettet und dadurch die Neuroplastizität erhöht. Aber wir werden darüber vielleicht auch irgendwann nochmal ein bisschen mehr hören. Das ist jetzt erstmal das, wobei wir das belassen wollen, weil das sonst einfach zu tief geht. Und bei der TMS, die transkranielle Magnetstimulation, da haben wir auch noch ein Experteninterview gemacht mit dem Professor Hurlemann, der auch an der Universität, wo ich studiere, unterrichtet. Und falls ihr da interessiert seid, schaltet doch mal gerne rein. Ist eine ganz spannende Folge geworden.
Was fehlt uns denn jetzt noch? Was wollten wir noch gerne mit euch teilen?
Wir wollten, also ich habe ja noch so ein paar Sachen angekündigt am Anfang.
Ah ja, die ich eigentlich stimmt. Noch, was war denn eigentlich
auf,
jetzt hier mit
auflösen
dem?
Muss, oder? Gut, dann steigen wir doch gleich ein. Ich habe ja behauptet, dass es nicht die Depression gibt, sondern 10.000 oder über 10.000 Depressionen. Und tatsächlich ist es so, wenn man die Symptome, von denen wir gehört haben, kombiniert, dann kommt man auf über 10.000 mögliche Symptomprofile, die die diagnostischen Kriterien für die Depression erfüllen. Noch dazu kommt, dass Patientinnen die Episoden zu verschiedenen Lebenszeitpunkten entwickeln, also dass es eben sehr früh entstehen kann oder auch später oder auch im Rahmen einer Schwangerschaft. Verschiedene Schweregrade, die Dauer kann auch unterschiedlich sein und verschiedene Auslöser kann es auch geben. Und wir haben ja auch gehört, dass es selten, also die Depression eigentlich selten alleine kommt, sondern es auch andere Krankheiten gibt, die diese begleiten.
Ich finde, an dieser Stelle ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass wir daraus, auch was Leon jetzt gerade nochmal gesagt haben, wirklich lernen durften und konnten, dass eben nicht nur schwache Menschen eine Depression bekommen und dass auch Menschen dann in dem Sinne nichts dafür können, dass sie nachmittags vielleicht noch im Bademantel rumlaufen, einfach weil sie krank sind. Da hatten wir ja vorhin in den Stigmatan so ein bisschen drüber geredet, dass viele Menschen ja denken, die sind einfach nur schwach oder die haben keinen Bock oder die kommen nicht hoch. Aber das ist ja genau das, was wir heute herausfinden konnten, dass das eben nicht der Fall ist.
Genau, und obwohl sie eben auch eigentlich epidemische Ausmaße hat, wir haben ja von fast 300 Millionen Betroffenen gehört, ist sie eben höchst individuell. Und genauso muss die Behandlung auch sehr individuell sein. Also Mensch begegnet Mensch. Und eigentlich muss man fast für jeden Menschen dann die Therapie erfinden, die zu ihm oder ihr passt.
Mensch begegnet Mensch ist übrigens auch das Leitbild der Kajaspers-Klinik. Wusstet ihr das?
Ja.
Ja, das Echt? Haben wir, glaube ich, in unserer Anfangsfolge mal hast du uns das erzählt. Ich wusste Ach. Es davor nicht, aber
ja. Ich finde, das passt aber ganz gut, ne?
Passt ganz gut,
ja.
Und vor allem auch Professor Hurlemann redet ja auch mit uns in dem Experteninterview darüber, dass es eine individualisierte Therapie der Depression gibt.
Genau, und das ist, zeigt sich eben sehr gut an diesem Symptomprofil und dass man eigentlich gucken muss, auch hin zu, was gibt es einen klaren Auslöser oder kommt die eigentlich früher hätte man gesagt, eine endogene Depression ohne äußere Faktoren und so weiter. Da muss man eben diagnostisch ganz genau hinschauen. Aber zurück zur Kirsche der Wahrheit. Nummer eins haben wir abgehakt. 10.000, über 10.000 Depressionen. Zum zweiten habe ich behauptet, mach mal Sport. Das hört man immer wieder und man denkt sich, ja komm. Aber eine Meta-Analyse im British Journal of Sports Medicine, wer kennt es nicht, kommt dazu oder zu dem Befund, dass körperliche Betätigung ähnlich effektiv ist wie Psychotherapie und Behandlung mit Medikamenten. Also nicht einfach nur so on top, sondern ähnlich effektiv. Tatsächlich fast 50% der Symptome gelindert werden konnten durch sportliche Betätigung.
Also diejenigen, die sich an die Einleitungsepisode erinnern, also ich sollte auf jeden Fall mal von 2 Klimmzügen ein bisschen hochtrainieren.
Genau.
Und mehr ich weiß ja nicht, ob man Käse machen als Sport bezeichnen kann, aber sonst solltest du vielleicht auch noch mehr Käse machen.
Mhm. Okay. Ich höre den Hinweis.
Apropos Käse, sehr gutes Stichwort. Ernährung und Depression. Das war ja so der dritte Punkt. Und ich habe gesagt, man soll Also Käse auch gar nicht so gut. Butter im weitesten Sinne ist es ja auch, hat was mit Käse zu tun.
Milchprodukt.
Nah dran. Kuhprodukt. Genau. Warum soll man keine Kartoffeln und keine Butter essen? Ist natürlich jetzt übertrieben, aber es gibt da eine Meta-Analyse, die besagt, dass man tatsächlich das Risiko vermindern kann, an einer Depression zu erkranken, wenn man sich gesund ernährt. Also Früchte, Gemüse, Vollkorn, Fisch und eher fettarme Milchprodukte. Und erhöhtes Risiko gibt es bei Diäten, wo eben viel rotes Fleisch, aber vor allem auch fettreiche Milchprodukte wie Butter und aber auch Kohlenhydrate wie Kartoffeln und etc. Zu sich genommen werden. Ja, das sind so meine Kirschen der Wahrheit.
Ja, die sind ziemlich lecker.
Hat gut geschmeckt.
Ja, genau. So machen wir das jetzt immer. Also so ein paar Random Facts aktuell zu verschiedenen Themen. Das sind so unsere Kirschen der Wahrheit. Ja.
Und wir hoffen dann, dass durch unsere Kirschen der Wahrheit eine traurige Wahrheit ausbleibt. Und zwar, dass jeder fünfte Mensch bei der Befragung der Deutschen Depressionshilfe angegeben hat, dass Schokolade und Süßes gegen Depressionen helfen würde und der Mittel daraus wären. Also, ich hoffe oder wir hoffen, dass die Kirsche der Wahrheit geholfen hat, dass solche Umfragen demnächst anders beantwortet werden.
Ja, da ist mir gerade noch mein Blatt runtergefallen vor lauter
Aufregung.
Und Schwäche, weil wir jetzt ja am Ende der Folge angelangt sind und ich glaube, Leon wollte uns damit jetzt einfach nochmal signalisieren, wir müssen jetzt zum Schluss kommen.
Haltet den Mund.
Ist gut jetzt. Nee, vielleicht nochmal, können noch mal kurz so versammeln, was wir eigentlich heute so besprochen haben.
Stimmt, ja.
Ja.
Also wir haben über Symptome gesprochen, wir haben über Haupt- und Nebensymptome gesprochen, die in der jeweiligen Kombination die unterschiedlichen Schweregrade auslösen können und das Losigkeitsphänomen und Syndrom nochmal einbezogen, dass da nämlich ganz schön viel fehlt.
Und eben gesehen, dass diese vielfältigen Symptome der Depression eigentlich erschweren, von einem einheitlichen Krankheitsmodell zu sprechen oder von einem einheitlichen Phänomen, auch im Erscheinungsbild. Und wir deswegen so eigentlich ein biopsychosoziales Verständnis anwenden. Also von genetischen Faktoren über Bindungsverhalten, Epigenetik, Lebenserfahrung, soziale Klasse und aktuelle stressreiche Erfahrungen eigentlich so viele Wahrheiten wieder versammeln, um diesem Phänomen auf die Spur zu kommen.
Auf jeden Fall. Wir haben auch von SymptomträgerInnen gesprochen und davon, dass jede Person auch eine unterschiedliche, individualisierte Therapie in Anspruch nehmen können sollte.
Genau, und psychodynamisch haben wir nochmal so betont, dass eben unbewusst wirksam Konflikte vielleicht erkennbar sind und auf deren Basis sich dann lebenslang eine Persönlichkeitsstruktur entwickelt und die dann im interpersonellen, also zwischenmenschlichen Bereich wirken und dass Symptome eben eine individuelle Antwort auf diese Konflikte sein können. Ich habe jetzt nochmal ein Zitat aus der systemischen Schule mitgebracht. Ja, die sind ja so ein bisschen kurz gekommen und finde es sehr schön, weil es natürlich auch um Beziehungen geht. Also einmal im Verhältnis zu Ärztinnen, zu Therapeutinnen, dass man da in Beziehung geht. Wir haben schon gehört, in der Depression isoliert man sich oft und genau. Ich lese einfach mal vor, ne?
Ja.
Meine Depression ist demnach nicht mehr ein Stück von mir. Sie entsteht aus der Art und Weise meiner Beziehung zu anderen. Sie ist vergleichbar mit einer Tanzbewegung zweier Tänzer, die nur aus dem Zusammenhang des komplexen Tanzes heraus Sinn macht. Es ist daher unsere Depression. Ich bin nur ihr Träger.
Sehr schön.
Ja.
Ja.
Ein schönes Zitat. Und ich glaube, das lädt auch nochmal zum Nachdenken an und es hat Spaß gemacht mit euch.
Ja.
Fand ich auch.
Dann würde ich sagen,
sind wir am Ende.
Ich glaube auch.
Mit unserem
Latein.
Ja.
Die Primäre.
Mal schauen, wie nah wir der Wahrheit heute gekommen sind.
Ja. Hey, macht's gut.
Ja, war schön.
Schaltet nochmal ein. Nehmt uns Fehler nicht zu übel. Das war die erste Folge.
Ja.
Wir haben unser Bestes getan.
Sind gespannt auf Feedback.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.